Hallo und herzlich willkommen zur dritten Ausgabe unseres EM-Podcasts Fußball Frauen Fiber. Auf dem Platz stehen für euch wieder ich, Nicole.
Und ich, Marion. Hallo zusammen. Und wir beide, wir interessieren uns übrigens nicht nur zur Europameisterschaft für Fußball, wir haben auch beide einen Herzensverein.
Ja, und die Liga kann einem manchmal ganz schön zusetzen, wenn du zum Beispiel zittern musst, um dem Abstieg zu entgehen.
Das kenne ich leider nur viel zu gut von meinem Verein, das ist die Arminia aus Bielefeld. Ja, da ging es ziemlich runter in der letzten Zeit.
Oh je, Marion, leidest du damit?
Total, also immer und jetzt gerade noch die dritte Liga gehalten, aber auch so, wenn du vor 2 Jahren noch in der ersten Liga gespielt hast und dann auf einmal da unten zittern musst, da überhaupt noch drin zu bleiben, dann tut's schon weh, ja.
Ah, das kann ich nachfühlen, denn ich halte es mit den Eisernen aus Köpenick und wir waren in den letzten Jahren ganz nah am Himmel, aber in dieser Saison haben wir echt in die Hölle geschaut, ja. Deswegen, ich glaube, Fanherzen müssen ganz widerstandsfähig sein, damit sie den Stress aushalten.
Absolut. Und deswegen ist auch schön oder freue ich mich so auf diese Europameisterschaft, denn da gibt's guten Fußball aus allen Ecken Europas und man muss sich nicht so sehr um seinen Verein sorgen.
Das stimmt. Sag mal, gibt's einen Spieler, auf den du dich bei dieser EM am meisten freust?
Ich hätte mich sehr gefreut, wenn der Nagelsmann noch den Stefan Ortega nominiert hätte. Ehemaliger Bielefelder Torhüter, jetzt bei Manchester City. Hat aber nicht gemacht, aber ansonsten, ja, den Musiala, den mag ich schon gerne, den sehe ich gerne kicken. Bin auch gespannt, was der Groß hinten raus noch bietet, aber auch ein Mbappé ist natürlich immer ein Hingucker. Ja, und schade eigentlich, dass Norwegen nicht dabei ist, so ein Erling Haaland, den hätte ich auch gerne mal gesehen.
Ja, absolut. Das ist auch hart für so einen Ausnahmespieler wie ihn, ne? Der ist so unfassbar gut, aber der wird nie bei einer EM oder WM ins Finale kommen, einfach weil seine norwegische Mannschaft nicht stark genug ist. Da muss er gucken, dass er dann mit dem Verein Titel holt.
Ja, das ist leider so. Da hat der Haaland echt ein bisschen Pech gehabt. Aber klar ist, die Helden hier beim Finale am 14. Juli im Olympiastadion, das werden echt andere sein. Ja, und das bringt uns auch direkt zum Thema heute, nämlich dem Olympiastadion Berlin. Die Europameisterschaft startet ja in der Münchner Allianz Arena. Aber die letzten 90 Minuten dieses Turniers, und vielleicht werden es ja auch mehr, gucken wir mal, die gibt's im Olympiastadion vor ca. 75.000 Zuschauern. Warst du schon mal bei so einem Finale?
Nee, also nicht bei einer EM oder WM, aber bei einem Pokalfinale war ich mal. Übrigens genau im Berliner Olympiastadion, FC Bayern gegen Eintracht Frankfurt, und gewonnen haben nicht die Bayern.
Nein, das soll ja hin und wieder vorkommen, dass selbst die Bayern mal verlieren.
Ja, das Olympiastadion war aber auch schon mal Finalort bei einem Turnier, nämlich 2006 Sommermärchen Frankreich gegen Italien.
Oh ja, das war dieser berühmte Kopfstoß Zinedine Zidane und der böse Materazzi aus Italien hat ihn ordentlich provoziert. Und dann gab es die rote Karte und die Italiener haben das Spiel und den Pott gewonnen. Und ja, das ist einem in Erinnerung geblieben.
Definitiv. Und dieser Kopfstoß, das war wahrscheinlich das berühmteste Foto von der 2006er WM. Und vermutlich nur vom Pressefotografen festgehalten, denn Smartphones gab es 2006 noch gar nicht. Also das fällt einem jetzt so in der Rückschau erstmal so auf, ne? Das iPhone kam erst ein Jahr später und damals haben die Zuschauer eben noch nicht massenhaft mit ihren Handys Videos vom Spiel gemacht.
Unvorstellbar, oder?
Ja.
Ja, und dann das letzte EM-Finale war dann 2021 in London, Wembley Stadion, England, Italien. Und England ist ja schon in der zweiten Minute in Führung gegangen, aber am Ende haben es dann die Italiener im Elfmeterschießen gewonnen.
Wieder Italien, ne?
Ja, aber England und Elfmeterschießen, also ja, ist auch immer dasselbe, oder? Oder oft dasselbe. Spannende Sache. Wo hast du das Spiel gesehen?
Beim Campen am See. Also das war ja damals Corona-Zeit und wir waren in der Pampa, aber wir haben das Spiel gestreamt und das hat tipptopp funktioniert.
Ja, super. Und jetzt dann Euro 2024, Finale im Olympiastadion in Berlin. Und du bist vorher schon mal im Stadion vorbeigegangen und hast dir angeguckt, was für Vorbereitungen hinter den Kulissen da laufen.
Ja, das habe ich. Also Vorbereitung bezogen auf das Mobilfunknetz im Stadion. Da habe ich mir angeschaut, was die Kollegen da machen und bin dabei an Orte gekommen, wo man normalerweise nie hinkommt. Das war schon ziemlich cool. Und damit ihr auch was davon habt, habe ich immer schön das Mikro hingehalten und kann euch jetzt akustisch mitnehmen.
Das klingt gut. Dann nehme ich doch gleich mal zu einer Grundsatzfrage mit. Ne? Olympiastadion, Mobilfunk. Im Olympiastadion spielt ja normalerweise die Hertha. Die haben alle 2 Wochen Heimspiel. Zum DFB-Pokalfinale ist die Hütte knallvoll. Union hat da international gespielt und da sind also ständig und regelmäßig Fans im Stadion. Warum müssen wir da das Netz aufrüsten?
Berechtigte Frage, Marion. Die hatte ich auch anfangs im Kopf. Ich gebe es zu. Und klar, da ist jetzt auch schon Netz. Ne? Das Stadion ist super mit LTE ausgestattet, aber den schnellsten Mobilfunkstandard, und das ist 5G, den gab es bisher nur im Innenraum. Zur EM sollen das dann aber alle im Stadion nutzen können.
Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, ist das so eine quasi netztechnische Frischzellenkur für das altehrwürdige, denkmalgeschützte Olympiastadion.
Ja, das hast du jetzt gut auf den Punkt gebracht. Also genau das ist es. Und deswegen war ich im März an einem bitterkalten Tag mit unserem Netzplaner Christian Ort im Stadion verabredet und habe mir das angeschaut.
Ich bin hier unten am Rand des heiligen grünen Rasens vom Olympiastadion und schaue gerade zu, wie die Greenkeeper sich durch die grünen Grashalme arbeiten und hier Verschönerungs- und Verbesserungsarbeiten machen. Und am 14. Juli werden hier ungefähr 75.000 Leute rundherum sitzen und auf diesen Rasen schauen und schauen, was die mindestens 22 Spieler hier auf den Grashalmen für ein Spiel abliefern. Und ich bin mir reichlich sicher, die 75.000, von denen wird wahrscheinlich jeder auch ein Handy in einer Jacken- oder Hosentasche dabei haben. Und mit diesen Handys werden sie das machen, was man üblicherweise mittlerweile in Fußballstadien tut. Sie werden Fotos machen, sie werden streamen, sie werden es auf der Stelle hochladen und all die, die nicht hier vor Ort dabei sind, teilhaben lassen an Torjubel, an strittigen Szenen, an Choreos, an allem, was man sehen kann. Und das ist auch der Grund, weshalb wir hier dann ein gutes Netz brauchen.
Wo du da die Choreos gerade ansprichst, da fällt mir noch was ein, was ich bei diesem Turnier definitiv vermissen werde.
Wie jetzt? Außer Ortega und Erling Haaland?
Ja, außer Haaland und Ortega. Und das sind die Isländer, ne? Die haben ja für ihre Mannschaft diesen besonderen Anfeuerungsruf, du erinnerst dich?
Ja.
Dieses Lautstark, und dazu das Klatschen, das klingt schon toll. Und das hätte ich tatsächlich gerne auch hier in Deutschland live erlebt. Aber leider haben es die Isländer ja nicht geschafft und die Quali nicht überstanden und sind nicht dabei.
Ja, schade. Die haben so ein Stadion da schon richtig bewegen können mit ihrem Anfeuerungsruf, ne? Aber dann schauen wir mal, welche Fans uns stattdessen überraschen. Das sind ja meist eher die Anhänger kleinerer Teams, die so kreativ anfeuern.
Ja, bin ich auch gespannt. Mal gucken, was die Albaner oder die Georgier vielleicht mitbringen, was wir noch nicht kennen, ne? Und was quasi ein 2.0 sein könnte. Dann vielleicht auch im Olympiastadion, wer weiß, ne? Aber ja, jetzt sag mal, so ein Stadion, du hast da von Mobilfunk und ganz viel Neuem geredet, das ist ja keine gewöhnliche Baustelle. Also das ist ja nicht so, als ob du Mobilfunkversorgung irgendwo auf der grünen Wiese baust. Wie geht das in so einem Stadion?
Ja, das stimmt. Diese Baustelle ist alles andere als normal. Das fängt schon mal damit an, dass im Stadion nur dann gebaut werden kann, wenn spielfreie Zeiten sind und da keine Mannschaft ist, ne? Damit das Team hintereinander wegarbeiten kann und es dann auch effizient ist. Dann musst du natürlich für den Aufbau auch schwindelfrei sein, denn du musst ja da richtig hoch ins Dach. Dazu habe ich auch unseren Kollegen Christian befragt, da können wir gleich direkt nochmal ins Gespräch reinhören.
Und wie viele Antennen schaffen die so an einem Tag? Wie muss man sich das vorstellen? Also kommt morgens so ein Ding und ist abends fertig oder ist es viel aufwendiger?
Geht es ja ganz viel Vorbereitung, dass einmal die Antennen antransportiert werden müssen, dann einzeln auf Stadiondach hochgetragen werden müssen.
Wie schwer ist so eine Antenne, wenn du das tragen?
20, 30 Kilo. Also die ganz
Muckis, ja?
Ja, da braucht man schon zwei Mann und man muss sich natürlich auch im Stadiondach absichern, wenn man dort die Antennen montiert, reihängt oder mit den entsprechenden Leuten darf man ja auch auf diesen Trapezen rumlaufen, die eine Flächenbelastung von 150 Kilogramm haben, aber man muss sich eben mit seiner persönlichen Schutzausrichtung da absichern und sich irgendwo festmachen, so wie die Antennen natürlich auch. Und es ist nicht einfach so ein Langgehen und Langtragen. Es gibt nur einen technischen Umgang und von dem Umgang aus geht man dann eben auf die flexiblen Dachhaut, sage ich mal, um dann die Antennen dorthin zu bringen, wo die Halterrohre sich befinden, an den 72 Antennenstandorten, die wir hier im Dach aufgebaut haben.
Also das könnt ihr jetzt nicht sehen, aber wir stehen jetzt hier beide unten im Stadion rund, neben dem heiligen grünen Rasen und gucken hier so einen knallblauen Himmel mit Sonne. Es ist lausig kalt. Aber die Sonne scheint durchs Dach und darüber sieht man dann die sich abzeichnenden Antennen. Und wenn man jetzt hier durchguckt, da hängen eine ganze Menge Antennen. Christian, warum sind das so viele?
Ja, zum einen geschuldet der Anzahl der Besucher hier im Stadion, ne? Maximal ja dann 68.000 bis 74.000. Und die Besucher wollen ja alle gleichzeitig telefonieren und Daten verschicken und empfangen können, Bilder senden. Entsprechend wurde dann die Kapazität für die Versorgung dieser Teilnehmerzahlen aufgeteilt auf die Anzahl der Netzbetreiber in optimiert angepasst und so viele Antennen aufgebaut mit so viel Inhouse oder Sektorenzellen, die dann vom Stadiondach runter nach unten auf die Unterränge, auf die Oberränge versorgen und alle Dienste, neu ist jetzt auf der 5G-Dienst, dann bereitstellen.
Insgesamt müssen Christian und sein Team 78 Antennen aufbauen, damit dann auch jeder an jedem Fleck im Stadion dickes, fettes, superschnelles 5G-Netz hat. Die Fans und die Mannschaft natürlich ganz genauso.
78 Antennen in Berlin und wenn ich das richtig weiß, sind das insgesamt in allen Stadien der Europameisterschaft hat die Telekom allein 750 neue 5G-Antennen in den Stadien verbaut. Das ist schon beeindruckend, was da passiert.
Das ist eine Menge. Ne?
Also, ja. Aber jetzt sind die Antennen ja auch nicht alles. Die müssen ja auch noch im Netz eingebunden sein und gesteuert werden. Wie sieht die Technik dazu aus? Gibt es da auch was im Stadion?
Ja, da gibt es eine ganze Menge. Da sind nämlich extra Betriebsräume, 6 insgesamt, in denen wirklich beeindruckend viel Technik steht. Und die sind dann das Herzstück für die mobile Versorgung des Stadions. Dort werden alle Mobilfunksignale aus den verschiedenen Frequenzbändern, die es so gibt, zusammengefasst, dann digitalisiert und dann zu den Repeatern oben aufs Dach gegeben.
Wenn ich das richtig weiß, ist das, glaube ich, in den Stadien so wie in der U-Bahn auch. Da kooperieren die Netzbetreiber beim Mobilfunkausbau. Das heißt, mal baut der eine ein Stadion aus und die anderen Anbieter nutzen das dann mit. Und dann läuft es natürlich auch andersrum. Und im Olympiastadion in Berlin, da hat die Telekom den Hut auf, korrekt?
Absolut, das ist richtig. Wir machen das auch für die anderen beiden Netzbetreiber. Das hat mir auch Christian nochmal erklärt.
Wir sind ja hier Standortführer im Olympiastadion. Die anderen Netzbetreiber nutzen unsere Anlagen mit. Wir sind dann verantwortlich für die Hauptanlage, für den Hauptübertragungsweg. Jeder hat seine eigene Systemtechnik. Unsere befindet sich hier. Die der anderen Netzbetreiber denn dahin.
Ich finde das sehr beeindruckend, wie wunderbar feinsäuberlich das alles ist. Es ist wirklich ganz toll aufgeräumt.
Das ist ein Standard, wie soll man sagen, nach einer technischen Vorgabe, Deployment-Vorgabe, Aufbauvorgabe vorgegeben, damit man immer wieder das Gleiche vor Ort vorfindet und sich zurechtfindet. Also jeder Dienst hat seinen entsprechenden Platz und seine entsprechenden Anschlüsse, die dann auch nochmal beschriftet werden, um das immer wieder eins zu eins vorzufinden. Ja, schnell mal auch Servicefall austauschen zu können. Ja.
Ne? Christian, der Wert von dieser ganzen Technik, die hier steht, kann man den beziffern?
Oh ja, der würde über 1 Million sein.
Ja, das ist spannend. Also nicht nur die Spieler unten auf dem Rasen sind teuer, auch die Technik im Stadion hat also ihren Preis. Ne? Was hast du sonst noch so gesehen da?
Oh, echt ganz viel. Also das Stadion ist hinter den Kulissen ja fast so groß wie eine kleine Stadt. Ne? Innen drin gibt es da übrigens auch noch einen Aufwärmraum mit 100 Meter Bahn und Sprunggrube.
Nicht wirklich.
Ja, doch, ehrlich. Das ist, also erwartest du ja nicht in einem Fußballstadion. Na gut, das ist ein Leichtathletikstadion auch mit bei. Aber so in-house eine 100 Meter Bahn und Sprunggrube, da denkst du schon, oh, hinter welche Tür habe ich jetzt geguckt. Da stand auch im Übrigen noch ein Podium rum mit den Logos vom Champions League-Finale 2015. Das war nämlich auch mal im Olympiastadion.
Oh Mann, das ist echt ja ein historisches Schätzchen, was ihr da aufgestöbert habt. 2015, wer war damals im Finale?
Ja, ehrlich gesagt, das wussten wir auch nicht. Das mussten wir erst mal recherchieren. Aber es war ja kein Problem, wir hatten gutes Netz. Ne? Also ich löse auf, es war Barcelona gegen Juventus Turin und Barca hat 3-1 gewonnen. Und weißt du, wer da bei Barca am Tor stand?
Stefan Ortega kann ich ausschließen.
Ja, nee, der war es nicht auch.
Ich tippe auf Ter Stegen. Also,
ja, richtig.
Ja, guck, ne, denn der ist ja nun tatsächlich schon eine Ewigkeit bei Barca. Und einer unserer Nationaltorhüter natürlich auch jetzt fürs Turnier. Und das würde ich echt mal als gutes Omen für unsere EM-Spiele hier in Berlin sehen. Mhm. Das wird, glaube ich. Ne. Erzähl weiter, was habt ihr nach eurem Abstecher in die Champions League-Historie gemacht?
Danach sind wir zum Stadiondach gegangen. Und dafür brauchst du übrigens auch eine ganz gute Kondition. Also fast so wie so ein Fußballprofi, ne? Denn da ist nichts mit Fahrstuhl, da kannst du mal schön Treppen steigen.
Das heißt, du bist richtig aus der Puste gekommen?
Ja, ich bin schon ein bisschen schnaufen gekommen, das kann ich nicht verleugnen. Da gibt's auch noch einen Tonschnipsel, wo ich es echt nicht kaschieren kann.
Den wollen wir natürlich unbedingt hören.
Und wir gehen jetzt die Treppe hoch. Nach oben und das Dach. Okay. Hier oben ist es schön warm. Ist schon mal gut.
Warte mal, das interessiert mich jetzt schon noch mal. Unters Dach, das heißt richtig im Stadiondach drin?
Ja, man kann, und das wusste ich vorher auch nicht, bevor ich mich auf den Weg ins Stadion gemacht habe, man kann da wirklich richtig in die Dachhaut hineingehen. Das Dach besteht aus 20 Stahlstützen und die sind umhüllt von so einer Kunststoffmembrane. Das Ganze ist auch eine preisgekrönte Konstruktion. Und mittendrin gibt es wie so eine Art kleine Brücken, über die du bis zum Dachrand gehen kannst. Also jetzt nicht als Normalbesucher, das ist, was ich vorhin meinte. Man kommt an Ecken, wo man sonst nie hinkommt. Und dieses Kunststoffgewebe, also dieses Dach selber, was so aussieht wie das Dach, ist ziemlich stabil. Da könntest du auch direkt drüber laufen, wenn du entsprechend gesichert bist. Das hat auch gerade einer getan, als wir dort oben waren. Der hat nämlich mit einem Kärcher das Kunststoffdach geputzt. Wahrscheinlich sollte alles zu EM sauber sein. Ihr hört dann den Kollegen auch im Hintergrund ein bisschen lärmen.
So, das sind die besonderen Momente im Job. Ich bin jetzt hier nämlich inzwischen oben unterm Dach vom Olympiastadion angekommen, ganz hoch oben. Ich gucke hier runter auf den grünen Rasen, auf die blaue Umlaufbahn, stecke hier oben im Gestänge und hier sind so lustige Sachen angebaut. Ich glaube, das eine ist die Abseitskamera, das andere könnte eine Torlinienkamera sein. Also das, was man hinterher auch als Zuschauer immer sieht und wo auch man auf die Entscheidung wartet, das hängt ja alles oben dran und wird versorgt von der Technik. Und mittendrin alles weitere, was notwendig ist für unsere LTE- und 5G-Versorgung, ist hier alles geräumig untergebracht.
So, da standen wir dann oben im Dach, hinter uns der fleißige Mann mit dem Kärcher. Und ich habe von Christian erfahren, dass Mobilfunk in einem Stadion ganz anders geplant und gebaut wird, als das normalerweise der Fall ist.
Christian, du hast ja vorhin gesagt, wir haben hier so um die 20 Funkzellen. Und in der Stadt ist ja so eine Funkzelle mehrere hundert Meter groß. Aber hier im Stadion sind die sehr klein, ne?
Ja, also die decken so Bereiche von 20, 30 mal 40, 50 Metern ab, eben angepasst an die Anzahl der Zuschauer, die auf den Rängen sitzt, um ihnen auch maximal Kapazität zur Verfügung zu stellen anhand der Teilnehmer, die sich in dieser Funkzelle dann unter diesem Versorgungskegel der Antenne befinden. Ne?
Also ist dann ziemlich scharf auch geschnitten, ne?
Sehr scharf abgegrenzt voneinander. Also wir sind so weit, dass wir zwischen 2, 3 oder 4 Stuhlreihen lang gehen, von einer Zelle in die andere wechseln. Wenn man sich das vorstellt, man fährt auf der Straße lang und ist durch im Außenbereich versorgt von den Funkzellen auf den Häusern, auf den Dächern. Da hat man dann ja Wege von 100, 200 bis 500 Meter, bis so ein Umbuchen stattfindet. Hier ist es eine scharfe Zellabgrenzung durch diese Antennen mit dieser besonderen Bauform, ne? Die also einen Kegel haben, der so scharf ist, ja. Dass wir auch keine überlappenden Zellen haben und dadurch Verluste haben.
Also die sind auch anders gebaut als die normalen 4G-Zellen, die jetzt so entlang einer Straße verbaut werden würden?
Das ist richtig. Das sind ganz spezielle Stadionantennen oder Mikrozellenantennen, die eine bestimmte Richtcharakteristik haben, Ausbreitung, bestimmte Öffnungswinkel. Und die werden dann eben so geplant, dass sie nicht überlappen, direkt scharfe Kante, Grenze an Versorgungskante geplant werden.
Ich sehe auch hier die Aufhängung. Hast du lauter so Gradzahlen drauf oder ist das jetzt falsch interpretiert von mir?
Nein, das ist richtig. Hier haben wir verschiedene Absenkungen und Ausrichtungen, um die Funkzellen eben dementsprechend nach dem Planungstool, nach den Vorgaben aus dem Planungstool anzupassen und optimal abzugrenzen voneinander.
Wo der Mobilfunkausbau im Stadion jetzt so speziell ist, wie ist denn das mit unserem Kollegen Christian, der uns ja schon viel erzählt hat hier? Macht der ausschließlich solche ganz besonderen Projekte?
Nicht nur. Er ist Funknetzplaner und macht eben alles, was man als Funknetzplaner bei der Telekom so tun muss.
Also Funknetze planen?
Ja, zum Beispiel. Er hat aber das Schmankerl, dass er viel mit Sonderprojekten zu tun hat, wie eben das Olympiastadion auch eins ist. Und um das Stadion kümmert er sich jetzt schon seit bald 20 Jahren, wie er mir erzählt hat. Also das ist wie so ein Kind für ihn. Ne? Beim WM-Projekt 2006 war er auch schon dabei.
Dort hatten wir angefangen mit der UMTS-Kesselzellenversorgung. Ich hatte ja ursprünglich gesagt, haben wir am Marathon.
UMTS redet heute niemand mehr, ne? Das
ja,
ist kalter Kaffee.
Ist kalter Kaffee, aber wir hatten eben auch angefangen von einer UMTS-Zelle, als UMTS in Betrieb gegangen ist im Stadion, die erste Grundversorgung gesichert, haben dann im Stadiondach in einem anderen Betriebsraum bis zu 8 Stadionkesselzellen errichtet für die UMTS-Versorgung. Und irgendwann später hat es dann auch nicht mehr ausgereicht. Dann sind wir auf 16, 20 Zellen gegangen. Heute sind die 20 Zellen sozusagen der Standard hier, indem wir die LTE-Versorgung sicherstellen.
Also da kann man eigentlich sagen, du hast das Olympiastadion wie so ein Kind großgezogen. Ja, du hast mit UMTS angefangen, dann hast du LTE und dann hast du jetzt 5G. Jetzt und ist es also jetzt, quasi genau. Immer in die nächste moderne Stufe gebracht.
Ja, man kann so sagen, alle 4 bis 6 Jahre oder 8 Jahre kam dann wieder eine Technikmodernisierung, ein neuer Mobilfunkdienst, der dazu kam, den wir dann mit eingebaut haben über Techniktausch beziehungsweise neue Antennen, die wir dann auftauschen mussten, weil die ja ganz andere Frequenzbereiche jetzt bis zu 3,6 Gigahertz abdecken müssen. Ja, und irgendwann denke ich mal, werde ich noch die 6. Mobilfunkgeneration hier ins Stadion bringen.
Das ist jetzt schon echt irre beeindruckend, ne? In welchem Tempo sich die Technik weiterentwickelt. Wenn du überlegst, WM 2006, das ist gefühlt gar nicht lange her. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe das echt noch sehr lebhaft vor Augen.
Ja, ich auch. Du, Marion, Auftaktspiel für unsere Mannschaft in München. Und Philipp Lahm ist mit einem Gipsarm auf dem Platz.
Und schießt dann das erste Tor für uns.
Ja, stimmt, das ja auch noch, ja.
Ja, aber was ich sagen wollte, das ist eben alles gar nicht so lange her gefühlt und für die Versorgung im Olympiastadion haben wir damals wenige UMTS-Zellen gehabt und UMTS ist längst abgeschaltet, gibt's jetzt gar nicht mehr, ne? Und heute haben wir da im Stadion 20 Zellen mit 5G, allerneueste 5G-Mobilfunktechnik und du kannst streamen ohne Ende. Das ist schon eine rasante technische Entwicklung, das hätte man sich beim damaligen Start von Mobilfunk tatsächlich nicht träumen lassen.
Nee, absolut nicht.
Aber mal eine andere Frage. Habt ihr mit Christian eigentlich nur ganz streng über Technik geredet oder auch mal über Fußball?
Naja, natürlich haben wir auch über Fußball gesprochen. Wir waren ja in einem Fußballstadion, ne? Wobei Christian nicht zu den Hardcore-Fans gehört. Aber da haben wir ja beide vorhin schon festgestellt, das ist vielleicht auch gesünder so fürs Herz und so, ne?
Bist du eigentlich nur beruflich im Stadion und dann gehst du auch manchmal zum Fußball gucken, ja?
Nein, ich bin so ein bisschen Lokalpatriot für Hertha, aber ich bin kein echter Fußballfan. Ich freue mich dann immer, wenn Hertha gewinnt, aber weil es eben mit dem Stadion auch verbunden ist.
Und weil im EM-Finale, Christian, du wirst ja rein wahrscheinlich aus professionellen Gründen, wirst du gucken, dass alles gut läuft, aber du guckst vielleicht auch auf die EM so als, naja, Fußballbeobachter. Was wäre denn dein Tipp fürs Finale?
Das ist ja eine Fangfrage. Nein, was soll ich da sagen? Also natürlich Deutschland, aber das Ganze kann sich ja schnell wenden, wenn sie schon im Viertelfinale aussteigen. Ne? Das hoffen wir alle nicht, weil es soll ja wieder so ein schöner EM-Sommer werden. Was war das? 2006
das Sommermärchen.
2006 das Sommermärchen, genau.
Unbedingt, das wünschen wir uns allen, einen tollen EM-Sommer. Netzmäßig sind wir zur Europameisterschaft jedenfalls fit im Berliner Olympiastadion. Dann drücken wir unserer Mannschaft die Daumen, damit sie im Turnier weit kommt. Möglichst natürlich bis zum Finale im Olympiastadion.
Ja, und Finale ist das Stichwort, denn mit dieser Episode endet unsere kleine EM-Podcast-Reihe. Wir hoffen, ihr hattet viel Spaß dabei.
Wir jedenfalls hatten jede Menge Spaß und Freude und verabschieden uns jetzt hiermit und wünschen euch und uns und allen eine tolle Europameisterschaft weiterhin. Ciao, ciao.
Danke fürs Hören und macht's gut.